der Dammerower Weg in der Rostocker Südstadt. Auf der einen Seite Fußballplätze, auf der anderen Seite der neue Friedhof. Hier herrscht Totenruhe, im Sommer wie im Winter. Nur einmal im Jahr wird es nebenan richtig laut. Eine fast vergessene Sportstätte erwacht. Im September wird dort der Ostseepreis der Steher ausgetragen. Radrennfahrer und Motorräder rasen über die Fahrbahn. Die Fahrbahn der Rostocker Radrennbahn. Und sicher wissen aktuell nur noch wenige Rostocker, dass hier Talente wie Jan Ulrich oder André Greipel entdeckt wurden. Auch heute nutzen Amateur- und Leistungssportler die Bahn zum Training. Doch kaum einer von ihnen ist sich bewusst, welch ein steiniger Weg es bis zur Fertigstellung dieses Betonkolosses war. Damals, vor fast 35 Jahren. Schwarzbau in Betongrau. Der Bau der Rostocker Radrennbahn. Eine Dokumentation von Jöran Theo Ladewig.
Ein rüstiger Rentner mit sonnengebräunter Haut, ein paar Haaren auf dem Kopf und ein bisschen Bauch. Das ist Kurt Welke. Heute sitzt er im Wintergarten eines Zweifamilienhauses in Rostock-Dierkow. Durch die Fenster blickt er auf einen Garten mit Schwimmbecken, Sitzgelegenheiten und Skulpturen. Kurt Welke ist Landschaftsarchitekt von Beruf. Eine Radrennbahn, so etwas lässt so jemand normalerweise nicht bauen.
Ich komme aus dem Brandenburgischen, aus einer kleinen Stadt. In der Nachbarschaft meines Elternhauses trainierten Hallenradsportler. Das hat mich sehr interessiert. Ich war oft abends zum Training und habe dem Radballspiel der Männer zugesehen. Das hat mir mehr gefallen als das Kunstradfahren. Und ich hatte auch bald den Wunsch, dann mitzumachen. Vor mir waren schon 5 Jungs so in meinem Alter dabei. Ich war automatisch als letzter Einsteiger der Schlechteste.
Doch Welke trainiert und trainiert. 1952 nimmt er mit seinem Partner erstmals an einem Turnier teil. Zusammen gewinnen sie schließlich die Landesmeisterschaften und schaffen es noch weiter.
Da wurden wir dann bei der DDR-Meisterschaft Zweite. Und 1953 in Halle wurden wir DDR-Meister bei den Schülern.
Bald ist aber keine Zeit mehr fürs Training. Das Studium geht vor. Als fertiger Landschaftsarchitekt dann der Umzug nach Rostock. Hier gründet er eine Familie. Sohn Matthias kommt zur Welt. Dem will Vater Kurt das Radballspiel beibringen. Matthias bereitet das aber wenig Vergnügen. Er fährt viel lieber auf der Straße Fahrrad. Deshalb tritt er dem Verein SG Neptun Motor Rostock bei. Sein Vater folgt ihm und engagiert sich einige Jahre als Jugendbetreuer. In dieser Tätigkeit lernt Kurt den Trainer eines anderen Vereins kennen, Peter Sager vom SV Dynamo Rostock. Heute mit Halbglatze, mittelgroß.
Zur damaligen Zeit haben wir sehr gute Jungs entwickelt.
Zum Beispiel Jan Ulrich.
Und so sind wir dann Trainingszentrum geworden. Die Trainingszentren mussten dann immer die Sportler zur Fördereinrichtung, sprich Sportclub, delegieren. Das war damals, für mich war das Dynamo Berlin. Und wir gehörten mit zu den besten Trainingszentren in der DDR. Ja, und irgendwann konnte der Sportclub Dynamo Berlin ja ohne uns nicht mehr agieren.
Umso wichtiger, dass der Nachwuchs aus Rostock breit aufgestellt ist. Auch das Fahren auf der Radrennbahn müssen die Sportler beherrschen. Wo sollen sie das aber üben, wenn in Rostock keine Bahn existiert?
Da hatten sie natürlich dann Probleme, denn ist ja nur ein bisschen anders auf der Straße als auf der Bahn. Das Bahnrad hat keine Bremse, das hat keinen Rücktritt, das ist ein starrer Gang. Da muss man treten, ob man will oder nicht. Und wenn man in der Kurve dann zu langsam fährt, dann kann man auch mal abrutschen. Und dann ist der Bast runter. Und das muss man alles irgendwo ja, im Kindesalter trainieren.
Ende der 1970er Jahre reift in Sager der Plan, die komfortable Situation des SV Dynamo Rostock auszunutzen. In Berlin ist man von den Rostockern abhängig und das will Peter Sager sich zunutze machen. Er spricht mit Kurt Welke, der inzwischen für die gärtnerische Produktionsgenossenschaft Alpina arbeitet.
Sag mal Kurt, ich hab da so eine Idee. Warum bauen wir uns eigentlich nicht eine eigene Radrennbahn?
Kurt ist begeistert von der Idee. Doch ob man in der Zentrale von Dynamo genauso denkt? Peter Sager hat schon einen Plan, wie er mit dem Vorschlag auf Zustimmung stoßen kann.
Wir hatten auch ein sehr starkes Trainingszentrum Eisschnelllauf. Und die mussten auch jedes Jahr 4, 5, 6 Delegierungen bringen nach Berlin. Und für die sollte eigentlich für den Sommer, wenn sie nicht mehr auf dem Eis sind, so eine Rollschuhbahn gebaut werden. Da habe ich mich dann gemeldet, Mensch, mach doch einfach mal dann das Ding ein bisschen größer und vielleicht mit einer kleinen Kurvenüberhöhung.
Kurt Welke entwickelt schnell ein Modell einer Radrennbahn. 250 Meter lang, aus Beton, die Kurven um 25 Grad angeschrägt, damit sie die Radsportler mit Höchstgeschwindigkeit entlangrasen können. Drumherum keine Überdachung oder Tribünen. Welke orientiert sich dabei am Bauplan einer Radrennbahn in Eisenhüttenstadt, die nie gebaut wurde.
Und dann haben wir natürlich mit diesem Modell letztendlich auch Gehör gefunden in der Zentrale in Berlin, aber auch hier in Rostock. Denn dieses ganze Territorium gehörte damals Dynamo, also Polizei überwiegend, sodass die Stadt damit eigentlich gar nichts zu tun hatte. Das war alles in eigener Regie.
Am Dammerower Weg in der Rostocker Südstadt sollte also gebaut werden.
Das war eine ungenutzte Fläche und die haben sie nicht benutzt bisher, weil da eine Fliegerabwehrkanone gestanden hat, so eine Flak im Zweiten Weltkrieg.
Doch dieser Fakt wird vernachlässigt und so ist die Grundstücksfrage überraschend schnell geklärt. Und damit die Pläne nicht durchkreuzt werden können, beschließt man bei Dynamo, der Sportvereinigung der Stadtsicherheit, dem Projekt eine Schlüsselnummer des Verteidigungsministeriums zu geben.
Dabei hatte die Radrennbahn mit der DDR-Verteidigung nur nichts zu tun gehabt.
Die Stadtverwaltung erfährt auf diesem Wege nichts von den Plänen. Ein Bauantrag wurde gar nicht erst eingereicht. Ein Schwarzbau eben. Peter Sager schlägt bei Dynamo vor, dass sein Freund Kurt Welke ihn errichtet.
Obwohl das an sich nicht zu meinem Fachgebiet gehört, als Landschaftsarchitekt, Rasenflächen, Laufbahn, Pferderennbahn, Golfplätze, das ist so das Gebiet der Landschaftsarchitekten. Aber Radrennbahn mit so einem hohen Bauanteil, mit festen Baustoffen, das war nicht ganz unser Ding.
Peter Sager aber hat festes Vertrauen in seinen Freund Kurt, der übrigens weder SED-Mitglied noch Stasi-Mann ist.
Der ist einfach davon ausgegangen, dass ich in der Lage bin, das zu machen und hat mir so diesen schwarzen Peter so zugeschoben. So, ne? Und ich musste dann, und weil ich selbst so ein Rieseninteresse daran hatte, dass die Bahn was wird, habe ich auch zugesagt.
In Kurt Welke siegt der Ehrgeiz. Und so beauftragt ihn der Rostocker Dynamo-Chef mit dem Bau.
Kurt, aber eins sage ich dir jetzt schon. Wenn du die Bahn nicht so baust, dass sie vom Radsportverband abgenommen wird, dann verliere ich hier meinen Posten und du gehst in den Bau.
Na, ich werde schon mein Bestes geben. Hand drauf!
Viel Druck auf den unerfahrenen Bahnarchitekten. Der legt im Jahr 1980 eine erste Kostenkalkulation vor.
Straßenbauarbeiten inklusive Schwarzdeckenbahn 331.000 Mark. Rasenfläche 41.000 Mark. Erdarbeiten 68.000 Mark. Volleyball, Entwässerungsarbeiten und so weiter 8.000 Mark. Insgesamt 465.000 Mark.
Doch die Industriepreisreform steht bevor. 3 Jahre später beantragt Welke deshalb 800.000 Mark in Berlin. Bewilligt werden 1,2 Millionen Mark.
Wir konnten beginnen.
Aber mit welchem Beton? Mit welchem Stahl und mit welchem Zement?
Ich als der Verantwortliche in dem Moment hatte nur die Aufgabe, Mitstreiter zu finden in Rostock, die durch Materialfreigaben aus ihren Betriebskontingenten mitzuhelfen, dass das Vorhaben gelingt. Die Bewehrung, die 2 Lagen Stahlmatten, die in der Betonfläche eingebracht wurden, kamen vom Plattenwerk Marienehe. Da wurden ja die Wohnungsbauplatten hergestellt, sodass das ein leichtes war, diese Bewehrungsmatten mit herzustellen. Das waren so die Schwierigkeiten. Alles andere war teilweise Altmaterial, alles andere war kein Problem.
November 1983. Nun kann es endlich losgehen. Die Erdbauarbeiten beginnen. LKW rücken an im Dammerower Weg, beladen mit Schaufeln und Schubkarren. Das vorher flache Terrain muss ausgehoben werden. Eine Planierraupe schiebt das Erdreich von der Mitte der Fläche an die Ränder.
Ja, hierhin. Ein kleines Stück noch. Und ablassen.
So entsteht in der Mitte eine Kuhle, am Rand die Kurvenüberhöhung.
Ich hatte ja von der Betriebsleitung Alpine hatte ich die Genehmigung, bei schlechtem Wetter in Rostock, wenn wir auf den Baustellen in den Wohngebieten nicht arbeiten konnten, durfte ich die Leute und die Maschinen einsetzen auf der Radrennbahn. Ne?
Täglich kommt Architekt Welke von anderen Baustellen in den Dammerower Weg, um den Fortschritt seines Herzensprojektes zu begutachten.
Ich bin mit dem Rennrad hingefahren, habe dann die Leute eingewiesen, habe meine Trainings Kilometer hier fahren und als ich zurückkam,
stellt er sich mitten auf den kahlen Platz in der Mitte der zukünftigen Radrennbahn, in seinen Händen der Bauplan. Welke beschließt, auf Nummer sicher zu gehen und seine Konstruktion von einem wirklichen Experten prüfen zu lassen. Er wendet sich an das Wissenschaftlich-Technische Zentrum für Sportbauten in Leipzig. Schließlich spricht der Diplom-Mathematiker Ladewig mit Welke über dessen Pläne.
Na, erstmal müssen Sie sich natürlich überlegen, was dann da für Disziplinen gefahren werden sollen.
Im Grunde alles. Also Zeitfahren, Teamsprint, Ausscheidungsfahren bis hin zu Steherrennen.
Also da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da werden Ihre 25 Grad Kurvenüberhöhung nicht ausreichen. Das geht ja schon von der Fliehkraft her nicht. Da brauchen Sie schon 38 Grad.
Ja, also,
so sagt es die Vorschrift.
Diese 25 Grad waren für mich in der Fertigung das Maximale, was ich mit herkömmlichen Methoden erreichen konnte. So. Diese 38 Grad, die ich von dem Mathematiker Ladewig aus Leipzig erfahren hatte, und die sind nur mit dem Tokretier-Verfahren zu erreichen.
Und wie haben Sie sich eigentlich die Übergänge zwischen den Geraden und den Kurven vorgestellt? Linear oder als Klotoide?
Der Besuch in Leipzig wirft also jede Menge Fragen auf. Die nach dem Spezialbeton kann Welke bald beantworten. An den kommt er über seine Kontakte zu Baubetrieben. Doch wie sollte er ein entsprechendes Spezialverfahren umsetzen? Da
musste ich mir irgendwas einfallen lassen und kam dann automatisch auf Ulrich Müther, dem damaligen Spitzenarchitekten im Tokretierverfahren, im Hyperschalenbau.
Und Architekten des Warnemünder Teepots.
Und habe mit ihm Verbindung aufgenommen und um seine Unterstützung hier beten.
Denn mit Müthers patentiertem Tokretierverfahren ist es möglich, Beton auf Bewährungsmatten zu spritzen. Der bindet dann ab und erlangt eine hohe Festigkeit. Ideal für ein solches Bauvorhaben.
Ulrich Müther hatte dann auch zugesagt und er sagte, Mensch, wenn Dynamo das der Auftraggeber ist, die haben ja auch Beziehungen zu anderen Sportgeräten. Ich bin leidenschaftlicher Segler. Ich versuche schon lange, einen Bootskörper zu bekommen, habe bis jetzt kein Glück gehabt. Kannst du dann nicht mal versuchen bei den Leuten bei Dynamo Rostock, ob sie das vermitteln könnten, dass sie mir einen Baukörper, entweder in Aluminium oder Carbon, zukommen lassen?
Welke tätigt ein paar Anrufe, organisiert den Bootskörper und der Deal ist perfekt.
Na, geht doch.
Auf der Baustelle im Dammrohr Weg soll der Erdwall inzwischen auf die erforderlichen 38 Grad angeschrägt werden. Von der Alpina sind 10 Bauarbeiter vor Ort. Außerdem kümmern sich einige Schlosser und andere Mitarbeiter des Sportplatzes etwa um den Rasenschnitt. Doch diese Massen an Erde sind viel zu viel Last für die Schultern von 10 Erdarbeitern. Der SV Dynamo hat für Abhilfe gesorgt. Auf heute unvorstellbare Weise.
Das waren Strafgefangene, über die jetzt Dynamo Entscheidungsgewalt hatte. Die kamen entweder aus Warnemünde oder sonst woher, wo sie dann in Untersuchungshaft waren. Und die Leute, die waren zufrieden, dass sie mal rauskamen.
30 Mann. In Handarbeit formen sie die Steilkurven. In Maßarbeit verdichten sie das feine Material mit dem eigenen Körpergewicht. Daneben zwei Beamten mit Hunden. Sie bewachen die Männer mit der blauen Häftlingskleidung. Kaum Arbeitspausen. Den ganzen Tag lang. Kurt Welke ist nicht wohl bei der Sache.
Mir taten die Leute nur leid, die da gearbeitet haben. Und ich habe dann die Geschäftsleitung gesagt, ich möchte gerne, dass die Leute Zigaretten zusätzlich bekommen, dass sie eine Pause bekommen mit einer Bockwurst und sowas. Und das haben sie auch gemacht. Der hat ein paar Mal mit den Augen gedreht, der Major, ja, und sagt dann, ja, da recht hast du eigentlich, ja.
Der Erdwall wird immer höher, die Grube immer tiefer. Als die Grubenarbeiten im März 1984 abgeschlossen sind, gehen die Häftlinge zurück in die Zelle. Auf der Baustelle wird weiter geschuftet, schreibt Kurt Welke in seiner Chronik.
Sommer 1984. Abstecken der Messlinie und Bahnaußenlinie. Herbst 1984. Einschalung der Bahninnen- und Außenkante bei gleichzeitigen Vermessungsarbeiten. 11.11.1985. Frosteinbruch. Abdecken der Bahn mit Folie. Winter 1985. Überprüfung der Bahn auf Frostschäden nach Lage und Höhe sowie deren Korrektur. 1985, Innenraumgestaltung, also Volleyballplätze, Entwässerungs- und Schlitzeinläufe, Unterbau, Rollschuhbahn, Fahrerlager, Aufbringen der Schwarzdecken auf Rollschuhbahnen und Fahrerlager. April 1986, Feinarbeiten und Aufbringen der endgültigen Fahrbahnoberfläche.
Da kommt das Spezialverfahren Ulrich Mythers ins Spiel. Spezialisten vom VEB Spezialbetonbau Rügen rücken mit Betonkübeln und Schläuchen an, spritzen die Masse auf die Bewährungsmatten. Kein Gramm zu viel oder zu wenig, denn Architekt Welke geht sehr ambitioniert an das Projekt heran.
Ich hatte den Ehrgeiz, die Oberfläche der Bahn so in der Qualität hinzukriegen, dass sie sich von den anderen Bahnen, die ich mir im Laufe der Vorbereitungszeit angesehen hatte, dass sie sich deutlich unterscheidet.
Besser als in Leipzig, glatter als in Dresden sollte sie werden, die Rostocker Radrennbahn.
Bei 80, 90 Stundenkilometern merken Sie beim Luftdruck von 12 Atü, die Sie auf Ihren Rädern haben, jede Unebenheit.
Zum Erreichen dieser Präzision müssen die Maße exakt stimmen. Da reicht eine Wasserwaage nicht aus. Deshalb holt sich Kurt Welke erneut Verstärkung.
Da habe ich auch einen Partner gefunden. Das war der Dieter Maas, der war begeistert davon. Er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und hat Mitarbeiter aus seinem Amt eingesetzt für die Vermessung der Bahn und die Messhilfen während der Baudurchführung.
Unterdessen zeigt sich Welke erfinderisch. Er lässt unten und oben neben der Fahrbahn Rohrleitungen verlegen. Diese nutzt er als Schienen, setzt Stahlräder darauf und verbindet sie mit Stangen. Dazwischen werden die Arbeitsbühnen geschraubt. Die Arbeiter sitzen darauf und reiben den Beton mit Reibebrettern ab, sodass die Oberfläche glatter wird. So auch an einem Abend im April 1986.
Gut, Leute, Feierabend.
Die Arbeiter sitzen bei Kaffee und Bockwurst in der Baracke. Kurt Welke kommt gerade von einer seiner Radtouren zurück, um die Arbeit zu überprüfen.
Was habt ihr denn da gemacht? Das sieht ja schlimmer aus als eine LPG-Straße. Das muss alles ebener, viel, viel sauberer. Ihr müsst den ganzen Abschnitt nochmal neu abreiben. Alle runter zur Bahn.
Aber Chef, meine Frau.
Alle runter. Heute gibt's keinen Feierabend.
Ja, Chef.
Noch war der Beton am Leben, der war noch nicht tot, ne? Und die konnten noch abreiben und das hat doch geklappt. Aber das war wirklich, das war so katastrophal. Also ich hätte die ganze Fläche am nächsten Tag mit dem Presslufthammer aufnehmen müssen, ne? Dann wäre es so stark abgebunden und dann, das wäre die Konsequenz gewesen daraus. Ja.
Welke lässt Scheinwerfer auf den Boden stellen, die über den abgeriebenen Beton leuchten. So wird jede verbliebene Unebenheit sichtbar.
Ah Mist, hier ist noch ein kleiner Huckel.
Erst mit Anbruch der Dunkelheit können die Arbeiter nach Hause gehen. Feiernacht. Doch sie haben gelernt, sind bei den nächsten Abschnitten der Bahn penibler. Das Projekt kommt voran. Jeden Tag ein Stück von 19 Metern Länge und 6 Metern Breite. Im Frühjahr 1986 ist der Bau abgeschlossen. Weitere kleinere Arbeiten stehen an. Unter anderem werden Fahrlinien auf die Bahn aufgebracht. Daran können sich die Radsportler später orientieren. Noch aber ist die Bahn nicht freigegeben.
Die Maßtoleranz bei so einer 250 Meter Radrennbahn 25 mm plus oder 25 mm minus.
Liegt die Rostocker Radrennbahn im Toleranzbereich? Können hier Wettkämpfe stattfinden? Im Mai 1986 will man es genau wissen. Der Radsportverband der DDR rückt an.
Die kamen dann und haben eine Kontrollmessung durchgeführt. Aber als die Leute kamen, haben sie mich nicht informiert. Ich habe es später erst erfahren.
Welke ist kein Dynamo-Mitglied. Und da die Bahn Eigentum des Vereins ist, wird seine Anwesenheit nicht für nötig gehalten.
Und als sie mir sagten, die Bahn ist abgenommen, ich sage, na wie denn und was und wie viel Differenz? Na, 21 mm plus ist genehmigt. Seid zufrieden.
Die Erleichterung. Erlösung.
Das Ergebnis dieser Kontrollmessung waren eben 21 mm plus. Damit lagen wir in der zulässigen Toleranz. Und die Bahn konnte dann auch für Wettkämpfe zugelassen werden.
Nach 2,5 Jahren Bauzeit ist die Rostocker Radrennbahn fertiggestellt. Für die geplanten 1,2 Millionen Mark. Umgeben von viel Grün am Stadtrand und doch nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Und obwohl der Weg kurz ist, der Oberbürgermeister Henning Schleif kommt nicht, um das vollendete Werk zu bewundern, denn offiziell hat er gar nichts davon gewusst.
Ich habe schon was gewusst, damals sagte, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, da einen Handlungsbedarf zu haben. Ne? Und das fand ich schon erstmal sehr gut. Ja. Der war mir nicht böse gewesen deswegen. Das wird ein Schwarzbau gemacht.
Welke holt seinen Freund Peter Sager hinzu. Trotzdem wird der Erfolg nicht mal im privaten Rahmen gefeiert.
Letztendlich hat das auch gar keinen interessiert, sage ich jetzt mal.
Umso besser. So ist die Bahn frei für Sager. Er darf der Erste sein, der seine Laufräder auf den fast schon spiegelglatten Beton setzt.
Ja, was ist passiert? Letztendlich habe ich dann oben in der Kurve Platten bekommen vorne und bin dann da runtergerutscht. Ja, da sah ich von oben bis unten auf der einen Seite rot aus. So, meine Frau hat fast einen Herzinfarkt bekommen, wie ich nach Hause gekommen bin. Aber wie man so schön sagt, ein Rennfahrer, der nicht hingefallen ist, ist keiner.
In den nächsten 30 Jahren fallen hier noch viele hin. Hunderte Wettkämpfe gehen aber auch unfallfrei aus. Heute, über 30 Jahre nach dem Bau, hat die Bahn übrigens immer noch keine Tribünen, geschweige denn eine Überdachung.
Natürlich ist es schöner, wenn es überdacht ist, dann könnten wir jetzt im Winter auch trainieren. Aber ich sage jetzt einfach mal, letztendlich hat wahrscheinlich da die Kohle gefehlt, um das richtig zu vollenden. Aber vom Belag her und von der Geometrie und von der Kurvenüberhöhung ist sie einfach ideal. Sie fährt sich sehr, sehr gut und da braucht man nicht viel Training, sage ich jetzt, um das Ding zu beherrschen.
Und so werden in Rostock viele Radsporttalente entdeckt und entwickelt.
Auf jeden Fall sind sie besser gewesen durch die Bahn.
André Greipel, Paul Voss oder Jan Ulrich sind erfolgreiche Profis geworden.
Aber ich denke mal, wir hätten auch ohne die Bahn gute Erfolge eingefahren.
Mittlerweile sind schon seit einigen Jahren keine großen Talente mehr in Rostock entdeckt worden. An der Bahn liegt das aber nicht.
Also ich finde, dass sie in einem sehr soliden Zustand ist. Da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Also sie fährt sich halt sehr ruhig, das ist schon mal ein großer Vorteil.
Also ich fahre ziemlich selten hier auf der Bahn und da würde ich behaupten, dass ich eigentlich mit der Bahn ganz gut klarkomme dafür, dass ich so wenig hier fahre.
Nein, im Vergleich zur Holzbahn fährt sich natürlich viel schwerer, da es Beton ist. Aber es macht immer Spaß, auf der Bahn zu fahren, weil es einfach auch meine Heimatbahn ist.
Ich bin dieses Jahr schon auf drei unterschiedlichen Bahnen gefahren und ich muss sagen, dass die in Rostock sehr schön zu fahren ist. Der Belag ist flach, sie ist relativ schnell und ich fühle mich auf der Bahn ziemlich sicher.
Das schmeichelt dem Erbauer natürlich.
Da ist man dann auch ein bisschen stolz drauf, wenn man so ein Ergebnis erreicht und wenn man das auch immer wieder hört von den Teilnehmern. Da kann man gar nicht noch von kriegen.
Kaum Zuspruch gibt es dagegen von den Eisschnellläufern. Sie sollten den Innenring eigentlich für das Sommertraining nutzen. Das geschieht aber selten.
Naja, die machen ein paar Veranstaltungen, aber für meine Begriffe nicht häufig genug. Ne? Die Kinder können da frei vom gefährlichen Straßenverkehr so viel laufen, wie sie wollen. Und das wäre eine Sache, die man nochmal überdenken sollte und vielleicht nochmal darauf hinweisen sollte, dass es auch für die Skater eine richtige Bahn gibt.
Immerhin, sagt Welke, im Sommerhalbjahr sei der Teil der Bahn für die Radsportler gut genutzt.
Aber sonst ist das eine Sportstätte, die, ja, ich will nicht übertreiben, aber fast keiner kennt.
Vielleicht ändert sich das ja noch. Die Bahn steht für weitere Nutzung bereit. Und das wohl noch viele Jahre.
Das war der beste Beton, den wir damals hatten. Und deswegen ist er so gut jetzt. Dann bin ich schon in der Kiste, dann gibt's die Rennbahn immer noch.
Die verstrickten Verwaltungswege, die richtigen Kontakte und das Engagement Einzelner. Diese Zutaten haben dazu geführt, dass Rostock heute eine solche Sportstätte hat.
Das ist eine schöne Erinnerung. Das sind so, dann würde man gerne wieder eine Bahn bauen, wenn man Menschen was Gutes tun können soll. Das hat mir so gefallen.
Dynamo war eine Macht damals. Das ist einfach so. Das kann man nicht leugnen und wir haben davon profitiert.
Es gab Dinge damals, die heute undenkbar sind, ja. Also heute könnte man ich würde so ein Objekt nie wieder anfassen, heutzutage nicht. Gar nicht. Da, das geht gar nicht. Das ist nicht drin. Damals war so auf Vertrauen, auf Vertrauensbasis war vieles möglich, ja.
Schwarzbau in Betongrau. Der Bau der Rostocker Radrennbahn. Dokumentation von Jöran Theo Ladewig. Es sprachen Ali Biber, Mirko Dalcho, Steffen Janssen, Florian Wille, der Autor und Klaus Urban. Redaktion Ali Biber. Musik unter anderem von Scott Holmes. Eine Produktion von Radio Loro 2018.